Der damit verbundene Inflations- und Produktionsschock würde den westlich-chinesischen Handel einbrechen lassen, was China als exportorientierte Volkswirtschaft mindestens genauso stark trifft wie die westliche Hemisphäre. Denn der territoriale Besitz der Insel Taiwan nützt der Volksrepublik wenig, wenn darüber die Produktion zum Erliegen kommt. Die taiwanesische Wertschöpfung ist wissens- und innovationsgetrieben und damit unabhängig vom geografischen Kontext. Bei einer drohenden Invasion würden technische Experten und Facharbeiter umgehend in die USA und in andere Länder abwandern, um dort neue Produktionsstandorte zu errichten. Bereits heute betreibt Taiwan ein umfassendes Friendshoring, insbesondere in Nigeria, um seine Produktionsstandorte global zu diversifizieren. Nach einer Invasion stünde die Volksrepublik, ähnlich wie Russland heute im Donbass, mit gewaltsam eroberten, aber menschenleeren Fabrikhallen da. Die Kommunistische Partei Chinas hat aus Gorbatschows gescheiterten Reformversuchen vor allem eines gelernt. Sie darf niemals die eiserne Kontrolle über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen lockern. Doch dieser repressive Ansatz wird zunehmend unvereinbar mit den zeitgenössischen wirtschaftlichen Problemen. Schrumpfendes Wachstum, marode Staatsbetriebe, intransparente Immobilienmärkte, eine alternde Bevölkerung und dennoch steigende Jugendarbeitslosigkeit. Was, wenn die junge Generation nicht mehr mitspielt, nicht mehr bereit ist, Bitterkeit zu essen, wie Präsident Xi es fordert, wenn sie den gesellschaftlichen Pakt, der wirtschaftlichen Wohlstand gegen politische Loyalität verspricht, nicht länger mitträgt? Inmitten dieser inneren Krise sind Krieg und Rezession das Letzte, was China braucht. Die medialen Angsterzählungen beruhen letztlich auf einem zu kurzen historischen Gedächtnis. Jede zeithistorische Phase hat ihre eigene Formosa-Straßenkrise. Keine davon ist eskaliert. Jedenfalls solange die USA die Ambitionen der Volksrepublik militärisch abschreckten.